Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zu Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt, und ich bin heute zusammen mit
Tim La.
Hallo Tim, wer bist du, was machst du?
Ich bin Pfarrer in Köln und habe da eine 50%-Stelle beim Kirchenkreis. Das ist der Erprobungsraum Queere Kirche. Und mit den anderen 50% habe ich eine Stelle in der Gemeinde Köln-Deutz. Poll. Es gibt noch so einen Zipfel da dran.
Ein kleines Zipfelchen.
Ja, genau, das ist Poll.
Das heißt, auf der
Schelsig, wie das
als in alter Bonner. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, auf der schlechten Seite des Rheins, auf der Schelsig. Das soll uns aber nicht weiter stören.
Ja, genau. Die Queere Kirche ist ja auch für ganz Köln und weit darüber hinaus da.
Tolerant auch der Schelsig.
Ja, ja.
Wir haben im Vorgespräch schon mitbekommen, wir sind beides zwei Bonner. Du bist nur ein bisschen mehr im Norden aufgewachsen als ich, genau. Das heißt, lokal kann ich mich gut verorten. Ich weiß, in welchem Bereich du arbeitest. Jetzt könnte man ja denken, ey, queere Kirche ist doch eigentlich ein No-Brainer für Köln, oder?
Ja, genau. Mir fällt auch immer auf, in Köln ist es jetzt eigentlich gar nicht so eine große Sache. Also, weil hier ist man einfach queer und kann auch sehr offen damit leben. Wobei, sagen wir jetzt mal so, es gibt eine große Community, dass man hier nicht immer sicher ist, selbst in einer Stadt wie Köln. Das ist auch klar. Also, wenn ich hier über die Ringe zum Beispiel Händchen halten darf, fühle ich mich nicht sicher. Aber im Vergleich zu anderen Bereichen in Deutschland ist natürlich Köln schon eine sehr queere Stadt. Und hier gibt es viele Anlauforte. Aber eben auch bisher, ja, wenig kirchlich-religiöse Angebote. Und das haben wir jetzt mit dem Erprobungsraum geändert.
Zumindest wahrscheinlich keine, die sich darauf explizit konzentrieren.
Ja,
oder?
Genau.
Also wahrscheinlich queere Seelsorge oder sowas. Das ist ja etwas, in welchen Kontexten das normalerweise auch gedacht wird. Nun sagt ihr aber, ey, nicht nur queere Seelsorge, sondern ihr sagt queere Kirche. Also darf ich da als Hetero überhaupt hin? Erste Frage,
die du ja, die Frage hören wir oft und natürlich. Also ich sage immer, wir brauchen ja auch die Verbündeten und jede Person, die Bock darauf hat, kann gerne kommen. Und vielleicht sind die Menschen ja gar nicht so hetero, sondern questioning, nein. Wir machen dich noch schwul, nein.
Nur an Karneval. Und warum dann aber, also was macht eine queere Kirche anders als eine Kirche?
Ja, also erstmal, genau, also
Gibt es eine Non-Queer-Kirche?
Wir haben natürlich mit dem Titel Queere Kirche, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir gesagt, wir nennen es erstmal so, wie es für uns ist. Wir waren nämlich alles Menschen aus Kirche und wir waren alle queer. Und dann haben wir gesagt, nennen wir das Ding doch einfach Queere Kirche. Und natürlich mit der Intention, dass wir vor allem queere Menschen ansprechen wollten. Also, dass queere Menschen zu uns kommen sollen und sagen sollen, das ist unser Ort, Kirche gehört auch uns. Weil das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was man manchmal hatte, so, wir dürfen immer bei Kirche mitmachen. Also als queere Person, man darf irgendwie in die Normal-, also in die, in Anführungsstrichen, ich nenne es mehr die klassische Gemeinde, Parochialgemeinde gehen, ist da auch in den Gottesdiensten, aber ich werde halt nie im meinem Queersein angesprochen oder mitgedacht. Und das wollten wir ändern.
Wie macht ihr das? Also wie denkt man Menschen in ihrem Queersein mit?
Wir sind ganz einfach an die Sache rangegangen. Wir hatten so ein, also mich haben Leute bei Instagram angeschrieben und haben mich damals gefragt, ja, also weil ich mich selber als queer auf Instagram gezeigt habe und haben mich Leute angeschrieben und meinten, ja, gibt's denn nicht in deiner Gemeinde irgendein Angebot? Und dann meinte ich, nee, das gibt es nicht, aber lass doch. Und dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet und dann sind da eben die Leute rein. Dann haben wir uns getroffen und haben überlegt, was brauchen wir denn, was wollen wir? Und dann haben wir ganz viel gesammelt und dann ist schnell klar geworden, als erstes wollten wir irgendwie natürlich einen queeren Gottesdienst, und zwar einen queeren Gottesdienst, der nicht nur am CSD stattfindet, einmal im Jahr, sondern wir haben gedacht, wir sind doch das ganze Jahr über queer und wir möchten auch an Weihnachten oder an Ostern angesprochen werden. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einen queeren Weihnachtsgottesdienst, weil das war so das größte christliche Fest, was so im Anschluss an unser Treffen war. Ja, und dann haben wir mit einem queeren Gottesdienst gestartet und der Gottesdienst war um 22 Uhr. Weil es natürlich auch schwierig war, auch meiner Gemeinde, in der ich damals war, dann klarzumachen, dass wir am liebsten natürlich den 18 Uhr Gottesdienst oder die beste Zeit gehabt hätten. Aber wir wurden dann erstmal an den Rand ausgelagert. Und ich dachte, oh Gott, wer kommt denn da jetzt noch um 22 Uhr in die Christmette? Und dann sind aber sehr viele Leute gekommen. Und das, wir haben es jetzt auch, obwohl wir die Möglichkeit gehabt hätten, auf 18 Uhr zu gehen, ist es tatsächlich bei 22 Uhr geblieben, weil irgendwie dann auch viele nach dem Familienbesuch oder so dann noch zu uns kommen und sich das irgendwie doch als gute Zeit herausgestellt hat. Und wir werden immer größer und sind mittlerweile dann auch, also der Weihnachtsgottesdienst letztes Mal war voller als der 18 Uhr Gottesdienst.
Ja, vielleicht ist ja auch 18 Uhr gar nicht die Prime.
Ja, genau, genau. Dann, ne? Also es hat sich dann, manchmal muss man an, aus der Not wird eine Tugend und die ist manchmal sogar besser als das, was man eigentlich vorher so gedacht hat.
Ich mache mich auch immer stark dafür, dass kirchliche Angebote oft einfach in der Freizeit der Menschen laufen. Und da muss man ja auch fragen, welche Szene geht wann in ihre Freizeit, ne? Also ab wann zeigt man sich so, wie man sich zeigen möchte? Das ist ja wahrscheinlich nicht 10 Uhr morgens oder so.
Genau, also wir haben keinen Gottesdienst, der um 10 Uhr morgens ist, weil das einfach, also wir richten uns vor allem, das habe ich gerade nicht gesagt, an junge, queere Menschen. Ich glaube, das war nämlich das zweite Problem. Es gibt schon immer Angebote und da würde ich sagen, ist der Begriff queer vielleicht auch nicht immer der richtige, weil in der Kirche gab es halt schon lange eine schwul-lesbische Bewegung und die würden vielleicht gar nicht alle den Begriff queer für sich verwenden, natürlich auch. Aber der Begriff queer ist ja erst so 5, 6 Jahre alt. Also als ich mich geoutet habe mit 19, das ist jetzt auch schon, muss ich rechnen, 15 Jahre her, da wäre ich nie auf die gekommen, mich selber als queer zu bezeichnen, sondern ich habe gesagt, ich bin schwul. Und ja, das hat sich halt auch geändert. Und queer sein ist ja eher auch ein weiteres Feld. Also wir denken Transpersonen mit, wir bedenken feministische Themen mit, eigentlich alles, unter dem Begriff queer fällt ja eigentlich alles, was nicht dem heteronormativen cis-heteronormativen entspricht.
Du hast so ein bisschen angefragt, aber lass uns da einmal noch mal kurz reingehen. Was unterscheidet denn eine queere Kirche, wenn es das geben würde, von einer schwul-lesbischen Kirche?
Also ja, dass wir uns eben, ich glaube auch, dass wir, genau, also ich glaube, ja, dass wir einfach in einer anderen Welle sind des Feminismus. Also ich glaube auch, schwul-lesbische Themen sind immer mit feministischen Themen einhergegangen und es sind einfach andere Zeiten und es steckt eine andere Kultur dahinter. Es werden mehr, es sind andere Themen, die bekämpft oder die an denen man sich abarbeitet, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren ging es darum, dass Schwule und Lesben überhaupt akzeptiert sind und dass man zum Beispiel sowas wie die Ehe für alle erkämpft oder dass man, ja, dass man zum Beispiel, dass auch ich als Pfarrer überhaupt als schwuler Mann Pfarrer in dieser Kirche werden kann. Also dass man alles Themen und die sind jetzt aber erreicht und jetzt geht es, glaube ich, nochmal um noch mehr Gerechtigkeit, weil der Kampf ist noch nicht vorbei und das läuft dann eben eher um den queeren Bereich und vielleicht das Schwul-Lesbische liegt vielleicht auch nicht mehr so im Fokus, sondern man denkt jetzt auch mehr vielleicht Transpersonen mit, die nochmal diskriminierter sind und versucht die eher ins Zentrum reinzurücken oder auch Lesbische, also lesbische Sichtbarkeit ist, würde ich sagen, auch immer noch weniger als die Sichtbarkeit von schwulen Männern, was natürlich auch mit einer patriarchalen Gesellschaft zu tun hat.
Ich glaube, auch wenn man davon ausgeht, dass Homosexualität nicht und Queerness nicht eine eigene Kategorie Mensch sind, sondern ein Querschnittsthema, ist ja auch klar, dass sich das durch die Milieus zieht, oder? Also wenn wir sagen, Heteros sind im performativen Milieu anders als im prekären Milieu, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass Homosexuelle oder Queere und oder queere Menschen oder Inter oder Trans im prekären Milieu andere Ausdrucksformen haben als im, keine Ahnung, sozial-ökologischen Milieu, oder?
Ja, also da gibt es, also die queere Community gibt es ja im Grunde genommen auch gar nicht. Und auch innerhalb dieser fiktiven Community gibt es ja auch viele Unterschiede, viele Kämpfe auch untereinander. Also auch da gibt es toxische Männlichkeit und wir sind auch nicht bessere Menschen oder so ist es ja gar nicht gemeint, sondern es geht ja eher darum, für Gerechtigkeit einzustehen und deswegen wird dann vielleicht von der queeren Community gesprochen, weil man vernetzt ist, weil man versucht, ähnliche Dinge zu erkämpfen, aber auch da ist es nicht so homogen, wie man eben manchmal denkt. Genauso wie es nicht die Kirche gibt.
Das ist nochmal wichtig, ne?
Ja.
Man würde ja bei einer Studierendengemeinde ja auch nicht davon ausgehen, dass alle Studierende irgendwie Jura, BWL, Kragen, Polo-Shirt Studierende sind, sondern dass es da auch einen Mix gibt. Und ich glaube, wenn man nicht Teil der queeren Community ist, hat man oft so ein Bild auf, das ist Queerness. So, ne? So sehen die aus. Ich war noch nie in eurem Gottesdienst. Ich kenne die Arbeit nur aus der Beobachtung vom Weiten. Was mir aber auffällt, ist, dass ihr im Gegensatz zu vielen anderen Gottesdienstprojekten, Gemeindearbeit, die sich im Bereich von Queerness aufhalten, eine sehr schillernde, sehr farbenfrohe Seite von Queerness zeigt. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben? Oder würdest du mir da überhaupt...
Doch, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir orientieren uns schon an jungen Menschen und auch an der Popkultur und auch natürlich an der queeren Community. Ich spreche jetzt hier sehr für Köln, also die in Köln gelebt wird und die man, wenn man hier... Ich habe auch damals zum Beispiel gesagt, als wir die Internetseite gemacht haben, wir müssen... Also man wird ja auch in dieses Othering, also die queeren Menschen, die sind irgendwie anders. Da wird man ja eben auch von der heteronormativen Gesellschaft irgendwie reingesteckt. Und deswegen sage ich ja mal, das feiern wir halt auch ein bisschen, dass wir anders sind. Und es macht für mich natürlich manchmal in so festgefahrenen Kirchenstrukturen, macht ja meine queere Identität, die nicht meine einzige Identität ist, aber macht es mir manchmal auch leichter, eben Dinge anders zu machen, vielleicht als Menschen, die sich nicht als queer definieren. Und ich habe eben gesagt, damals, wir waren dann auf Internetseiten und haben uns mal so typische Kirchenseiten angeguckt und die waren halt alle weiß. Also hatten alle einen weißen Hintergrund. Deswegen habe ich zum Beispiel dann schon gesagt, lass uns auf jeden Fall eine schwarze Seite machen und dann einfach die knalligen Neonfarben oben vom Design draufsetzen. Und damit fängt es ja eben...
Miami Vice.
Ja, genau. Oder ich habe auch gesagt, lass uns an so Clubs orientieren oder so, weil eben, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn queere Community zusammenkommt, dann ist halt schon, Partys sind oft irgendwie ein Treffpunkt, weil es eben auch wenig anderes gibt. Und wir machen zwar, wir organisieren, das war nämlich der andere Punkt, wir haben gesagt, wir starten mit einem Gottesdienst, aber wir starten auch noch mit einer Party. Und wir sind, glaube ich, also korrigier mich, wir sind die einzige queere Party in einer Kirche deutschlandweit, weil das war jetzt auch nichts Neues, dass es eine Party in der Kirche gibt. Da gibt's also allein in Köln könnte ich dir jetzt 5 Gemeinden nennen, die das machen. Und auch in Berlin weiß ich von Kirchen, in denen Partys stattfinden oder Raves. Aber dass wir eben eine queere Party in der Kirche machen, war eben besonders. Und genau, das Vorbild war da eben, das Evangelium quasi im Style der queeren Community zu verkündigen. Und da haben wir uns eben viel abgeguckt, was wir eben so wahrnehmen in der queeren Community. Und wir haben zum Beispiel auch bei den Partys, finde ich es interessant, dass wirklich eben, das war so, ich meine, Gottesdienst ist ja schon für eine queere Person, die vielleicht eher denkt, boah, die Kirche, die ist queerfeindlich. Also das ist ja das Bild, was auch noch in vielen Köpfen steckt. Dann auch noch in den Gottesdienst zu kommen, ist vielleicht auch schon sehr hochschwellig. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach eine Party, wo man jetzt erstmal nicht beten muss oder wo nicht das Wort Gott vorkommt. Und dann haben wir eben, und das ist eher wirklich krass, es kommen eben wirklich sehr, sehr viele Menschen zu den Partys und die sagen dann auch, ich war seit 15 Jahren nicht mehr in einer Kirche, also vielleicht das letzte Mal seit Kommunion oder Konfirmation. Und weil wir arbeiten ja eher mit jüngeren Menschen, also 15 Jahre ist dann ungefähr auch schon was her. Genau, und die sind oft total angetan. Und ich finde das bei den Partys, ehrlich gesagt, das berührt mich immer total, wenn dann eben auf den Partys sich Leute kennenlernen und auch mal rumknutschen, dass dann queere Menschen in einer Kirche, der eigentlich als so ein gefährlicher Ort für sie angesehen wird, sich so frei fühlen, dass sie sich sogar trauen, abseits von Hochzeit miteinander zu knutschen. Und meistens führt es dann eben dazu, dass man sich irgendwie doch über die Partys kennenlernt und die Leute dann auch zu den also die sagen dann, boah, das ist so cool, was ihr macht, das ist so schön, wir wollen auch mal zu einem Gottesdienst kommen. Oder das Projekt, das dann erst später entstanden ist, ist, dass wir auch einen queeren Kirchenchor haben und dass Menschen dann in dem Chor mitsingen. Oder ich möchte mich doch mehr mit kirchlichen Themen auseinandersetzen, als ich das bisher gedacht habe. Und so kommt irgendwie eins zum anderen. Aber für mich war erstmal wichtig, wir müssen erstmal überhaupt, ja, wir standen eigentlich vor nichts und wir müssen erstmal an die Menschen drankommen, die kennenlernen, mit wem wollen wir eigentlich arbeiten, wer ist das? Und deswegen haben wir erstmal eingeladen über die Partys, über die Gottesdienste und mittlerweile entsteht da halt immer mehr Gemeinschaft.
Ich meine, es ist ja nicht so weit hergeholt, ne? Weil die meisten Menschen irgendwie kennt man ja über Partys oder Feierlichkeiten. Und man sagt ja auch immer sonntags, dass es eine Gottesdienstfeier ist. Ich denke mir das immer oft so bei so Bildern. Dann heißt es, der Gottesdienst wurde feierlich eröffnet. Und dann überlege ich so, in welcher Kategorie ist das? Also sieht eine Party so aus? ne, also irgendwie, aber eigentlich ist dem ja das Feiern und das Beisammensein und das in Verbindung treten ja ein wesentliches Element von Christentum. So, wir hatten hier im Podcast den Rave in Halle, den Rave in Erfurt ja schon mal als Podcast-Thema, und das ist ja auch das Faszinierende, dass natürlich ist es nicht der erste und es wird nicht der letzte sein, aber die werden immer so isoliert betrachtet und dann kann man die so isoliert auch kritisieren, ne? Und man muss ja sagen, hey, du bist ja nicht das erste queere Engagement in Kirche und du wirst hoffentlich auch nicht das letzte queere Engagement in Kirche sein, aber nur wenn man sagt, du hast keine Tradition, kann man dir das ja absprechen und sagen so, ja, guck mal, der probiert was Neues, dann können wir das ja auch mal sagen, ja, das ist jetzt keine so coole Idee, ne? Und ich glaube, so diese Beständigkeit zu schaffen und zu sagen, hey, natürlich probiere ich einen Anteil neu aus, ne? Chaos schaffen und neu ordnen als Innovationsprinzipien. Also ja, ich mache nochmal was anders. Wenn ihr alle weiße Seiten habt, dann mache ich eine schwarze Seite. Und wenn ihr alle versucht, die queere Community zusammenzubringen mit traditionsbewussten Gottesdienstbilder, was ja auch nicht immer weiter, also ne, Querschnittsthema so, mache ich das aber so, dass ich queere Kultur in den Gottesdienst bringe, anstatt Gottesdienste in die queere Kultur so. Also ich, ne, dass man so neu zusammensetzt, aber das steht ja alles in einer wahnsinnig langen Tradition von queerem Engagement innerhalb des Christentums.
Ja, auf jeden Fall. Ich könnte die Sachen, die ich jetzt mache, ich glaube, die könnte ich nicht machen, wenn es nicht schon viele Menschen vor mir gegeben hätte, die in dieser Kirche dafür gekämpft hätten, dass ich das jetzt so offen hier in Köln zumindest gestalten kann. Und da bin ich auch immer dankbar, dass das schon, dass es da eigentlich eine Tradition gibt von vielen Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich als schwuler Mann im Pfarrhaus leben kann, dass ich Sachen umsetzen kann und da vielleicht jetzt noch eins oben drauf setzen kann, aber ich oder Sachen fortführen kann und weiterdenken kann, die schon lange begonnen wurden eigentlich in Kirche.
Wir haben ja festgestellt, dass wir nicht nur in derselben Stadt geboren worden sind, sondern ungefähr dieselben Jahrgänge haben. Und du hast gesagt, dein Coming Out war vor 15 Jahren. Das heißt, du bist schon geoutet ins Theologiestudium gegangen. War es immer dein großer Wunsch, irgendwann eine queere Kirche zu gründen? Oder wie kam es zu diesem Schritt?
Also als ich mich geoutet habe, da war eher für mich die Frage, also da habe ich mich eben selber gar nicht als queer gesehen, weil ich glaube, das ist auch so ein Impuls. Man weiß, man ist anders, möchte aber ja eigentlich normal sein. Und dann habe ich wollte eigentlich ein ganz normaler Pfarrer werden, der in einer Gemeinde arbeitet und eben KonfirmandInnenarbeit macht und Leute traut und Beerdigung macht und Seelsorger in der Gemeinde ist. Also ich hatte eine ganz klassische Pfarrstelle so vor Augen. Habe dann auch mit der Beziehung, die ich damals hatte und so, würde ich sagen, ein ganz bürgerliches, klassisches Leben geführt, was auch jetzt nicht so in der queeren Szene stattgefunden hat. Das merke ich eben auch bei vielen queeren Menschen, schwul-lesbischen Männern, dass man ja auch erstmal versucht, sich anzupassen und möglichst nicht aufzufallen. Ich habe aber immer wieder gemerkt, dass man eben doch unbewusst, genau, man versucht sich ja anzupassen und nicht aufzufallen, damit man keine Diskriminierung erfährt. Und da ist dann eben auch mit der Zeit mir immer mehr aufgefallen, so ich komme gar nicht vor. Oder wenn ich hatte viele lesbische Freundinnen oder sowas in der Theologie, im Theologiestudium, das sind keine Themen, die kommen nicht vor in meinem Studium. Und ich habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat es eigentlich mit Corona angefangen, dass ich dann eigentlich in der Story im Nebensatz gesagt habe, so ich bin schwul. Und dann kam eben sehr viel zurück und wir haben uns vernetzt und haben ähnliche Probleme gesehen. Und dann ist daraus die queere Kirche entstanden und ich habe immer mehr, bin immer offener damit umgegangen. Das war eben auch ein langer Prozess. Und zu sagen, es ist auch okay, anders zu sein oder wir sind nicht alle gleich. Und weil zum Beispiel typische Diskriminierung, um das deutlicher zu machen, ist ja, als ich mich geoutet habe, habe ich diesen Satz auch gehört, ist vollkommen okay, dass du schwul bist und zum Glück bist du ja nicht so tuntig. Und ich dachte mir, also da denkt man sich da immer, ja, und selbst wenn ich tuntig wäre, und was ist mit tuntig gemeint? Also allein dieses Wort, das heißt wahrscheinlich, dass man weiblicher ist und das halt drückt ja auch aus, Weiblichkeit ist schlecht oder wenn sich ein Mann weiblich verhält, ist es schlecht. Und das war mir zu dem Zeitpunkt, dann ist man ja auch erstmal peinlich berührt und denkt so, ja, oh Gott, ich darf gar nicht in meine weibliche Seite zeigen und da muss jetzt besonders männlich sein als schwuler Mann, weil dann werde ich ja diskriminiert. Und das war auch ein Prozess, da rauszukommen. Und deswegen, Und das ist halt heute immer noch ein Problem, wenn wir, du hast gerade gesagt, wenn wir eine Drag Queen im Gottesdienst haben, die mussten danach mit einem Taxi nach Hause fahren, weil die kann nicht in ihrem Drag durch Köln laufen.
Und das durch Köln, ne? Also wir reden hier immer noch um für eine sehr vergleichsrecht aufgeschlossene Stadt.
Ja, und es läuft ja auch immer dieses Gefühl eben mit.
Oder präsente Stadt.
Selbst wenn dir nichts passiert, also selbst wenn niemand was sagt, du hast halt unterschwellig immer diesen Druck oder fühlst dich irgendwie nicht gut. Und das Gleiche, so ging es mir auch in Kirche. Ich bin in Gottesdienste gegangen und wusste halt nicht, bin ich hier sicher? Also man weiß es ja einfach nicht, wie stehen diese Menschen? Mein Bild aus den Medien, ich sag mal vor 10 Jahren oder so, war eher, Kirche hat was gegen Homosexualität und das ist Sünde eigentlich, aber man toleriert es irgendwie so ein bisschen. Und ich wusste auch, es ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber so zum Beispiel auch in meiner Gemeinde in Bonn, ich mochte den Pfarrer sehr, aber ich wusste, bis ich da weggegangen bin, wusste ich nicht, hat der was? Also sieht der auch, denkt der jetzt, Homosexualität ist eine Sünde oder ist es nicht? Also ich wusste es einfach nicht und ich habe mich aber auch nicht getraut zu fragen, weil ich Angst hatte, dann dem vielleicht ausgeschlossen zu werden oder was auch immer. Oder Antworten zu bekommen, die ich vielleicht nicht so gerne hören möchte.
Ich meine, weißt du, wir haben jetzt 2024 und es fühlt sich irgendwie so an, als ob die Sachen schon immer so sind. Aber nur mal zeitliche Einordnung, ne? Also ich habe 2009 Abi gemacht, du auch. 2013 hat die EKD das erste Mal darauf hingewiesen, dass es eine Kehrtwende geben sollte in der Beurteilung der Beziehung von homosexuellen Menschen und die gleichzustellen mit der Beziehung heterosexueller. In 2016 hat erst die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland sich dafür ausgesprochen, dass es möglich ist, eine homosexuelle Beziehung zu segnen, ne? 2016, das sind unter 10 Jahre. 2017 ist erst das Gesetz für die Ehe für alle und die Abstimmung da durchgegangen. Also das sind gar nicht so lange Zeiträume, wenn man das jetzt auch nochmal betrachtet in den Kontexten. Und ich glaube, das Krasse ist ja in dem Ganzen, also unabhängig davon, dass wir haben noch gar nicht so viel Übung da drin, ne? Glaube ich, das als normal mit anzuerkennen. So, also nicht, dass ich das nicht als normal mit anderen kenne, aber es ist so, es fühlt sich an, als ob das jetzt alles möglich wäre, aber man darf ja nicht vergessen, dass super viele aufgewachsen sind mit einem anderen Bild im Kopf und Systeme umzulernen und sie umzuentscheiden ist halt fast die schwierigste Sache und dieses nicht in die Norm reinpassen ist ja auch nicht nur etwas, was queere Menschen zu eigen sind in Kirche, sondern was ich glaube ich ein sehr weit gefächertes
genau, Bild deswegen ist sage ich auch immer, sind Heteros genauso. Oder? Also ich würde den Begriff queer viel weiter fassen und bei uns sind alle, also auch wenn man zum Beispiel poly lebt oder dann, das wären ja auch Sachen, die wo man vielleicht ein Thema hat oder nicht verheiratet
gemischt
ist,
konfessionelle ist Freundeskreise.
Ja, also es gibt ja viele Dinge, wo es immer noch diese alten Muster und Normen gibt und deswegen alle, die damit aufbrechen wollen, sind im Grunde genommen bei uns willkommen und werden wahrscheinlich auch mit diesen Themen angesprochen, weil das ist ja auch Thema, also das ist Thema von uns allen, auch der Umgang generell, also warum, glaube ich, ja auch die Kirche so ein großes Problem lange mit Homosexualität hatte, ist, weil sie generell ein Problem mit Sexualität hat.
Ich grüße dich als katholischer Bruder.
Ja, genau, und das ist natürlich... Ja, und das ist natürlich ein Punkt, wo natürlich auch wir dabei sind, eben Freiheit zu schaffen, Befreiung und das aber verantwortungsvoll. Das muss man ja dann auch immer den Kritikern sagen, weil wir auch, also es gibt ganz viele Narrative, die gegen uns als queere Kirche, ich meine, wie oft lese ich es auf unserem Kanal, dem Queere Kirche Kanal oder auch auf meinem Kanal, darunter steht, das sind doch alles Pädophile. Also und das sind ja Narrative, die haben... Oder die gefährden uns in irgendeiner Form. Und das sind ja Narrative, die schon immer in der Diskriminierungsgeschichte von queeren Menschen vorkamen. Also schwul gleich pädophil, dieses Narrativ gibt es schon seit 50 Jahren, also jetzt in der öffentlichen Debatte seit 50 Jahren. Das ist dann echt auch schwer, das aufzubrechen und zu sagen, ja, das ist definitiv nicht so. Also ich meine, die Forumsstudie hat es jetzt auch nochmal gezeigt, dass die Menschen, die Täter sind nicht queere Personen, sondern Menschen, die in Familien waren und eben normal verheiratet sind, also da, wo man es vielleicht weniger denken würde. Aber allein, dass ich mich jetzt hierfür rechtfertigen muss und das erklären muss, zeigt ja schon, unter welchem Druck man oft oder Rechtfertigungsdruck man oft steht als queere Person und sein Sein so verteidigen muss. Und dann wird immer gefragt, ja, warum musst du denn immer darüber reden?
Ich muss mich als Familienvater nicht rechtfertigen dafür, dass ich kein Missbrauchstäter bin.
Ja, genau.
Obwohl rein statistisch die meisten Missbräuche innerhalb der Familie stattfinden.
Ja, genau.
Oder bei nahen Verwandtschaften. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal auch super spannend, ne? Weil du sagst, so viele Leute sind queer. Ich glaube schon, ich glaube so die Idee von Norm und was normal ist, ist eine sehr relative Sache. Also normal ist vor allen Dingen das, was dir am meisten begegnet. So. Und andere, die du jetzt in das Queerspektrum reingefasst hast, die sich zum Beispiel in Kirche nicht normal fühlen, müssen sich dafür aber nicht rechtfertigen, dass es so ist. So. Und das ist ja schon eine Besonderheit bei Menschen ab dem Moment, wo es auf die Sexualität sich bezieht, entweder auf die Konsequenzen daraus für die Beziehung oder eben auch auf sexuelle Präferenzen. Auf einmal gibt es da so einen Rechtfertigungsdruck, ne? Allein angefangen beim Coming Out. Also du musst einmal irgendwie öffentlich erklären, welche Sexualität du hast. Ich muss das nicht öffentlich erklären, ne? Also beziehungsweise alle gehen davon aus, dass ich der Norm entspreche, was meine sexuelle Orientierung angeht. Ich hatte vor einiger Zeit, schon länger her, mit Meinrad Furach hier auch im Podcast ein Gespräch, der mit die CSD-Gottesdienste gemacht hat in Zürich, mittlerweile in Luzern, glaube ich. Genau, und der hat nochmal einen spannenden Punkt gesagt und sagte so, was für ihn in Seelsorge mit homosexuellen Menschen so relevant ist, ist, dass nach dem Coming-out auch ein Coming-in kommt. Dass sie auch lernen, dass sie eben nicht alles rechtfertigen müssen und auch, ne, also diesen, so was du auch gerade selber gemerkt hast, so dieses so, ich muss mich rechtfertigen dafür, dass es so und so und so und so ist, dass es eben auch wieder an den Punkt kommt, wie auch andere Menschen handeln, die so sagen so, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum, ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich dazu was sagen sollte, ne? Also, ich muss mich ja jetzt nicht zu allem positionieren, wo andere Menschen meiner ähnlich, eine Lookalike-Gruppe von mir sind, irgendwas machen, muss ich mich ja nicht dafür gerade stehen und rechtfertigen, das zu tun.
Ja, und umgekehrt gibt's natürlich auch dieses, das merke ich auch, dass es immer dieses gibt, ja, es wäre doch so schön, wenn sich Leute nicht mehr outen müssen oder wenn man das nicht mehr machen muss. Aber so ist die Welt halt leider nicht. Das ist halt auch, und damit habe ich aber auch manchmal, also wenn mich Leute darauf ansprechen, steckt da nicht bei allen, ne, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren, steckt da aber auch manchmal dieses drin so, jetzt ist aber auch mal genug mit diesem queeren Thema. Es ist jetzt auch wirklich an jeder Ecke, es kommt überall vor. Und dann denke ich mir so, erstmal, also zum Beispiel, ich kann das auch in den Gottesdiensten ganz klar machen. Ich hatte in der Gemeinde, in der ich war, meinten die so, ja, wir haben ja gar kein Problem mit queer sein und sowas, aber müsst ihr denn so viele Gottesdienste oder müsst ihr das denn so raushängen lassen? Da denke ich mir immer, ja, queer, aber ihr entscheidet, wie viel queer. Also, was heißt ihr, aber anscheinend, genau, bitte nicht zu viel von diesem queer sein. Und dann habe ich auch mal, also weil mich das dann doch geärgert hat, habe ich dann mal der Gemeinde vorgerechnet in einem Gottesdienst, wie viele queere Gottesdienste wir im Jahr machen und wie viele andere Gottesdienste im Jahr in dieser Kirche stattfinden. Und es war 1%. Und das ist ja dann auch eher eine Wahrnehmungssache, wie viel queeres Thema vorkommt, als es eben tatsächlich, weil es eben anders und neu ist, scheint es halt immer viel mehr.
Du siehst es doch auch in digitaler Kirche, weil der Narrativ, der dann immer kommt, ist, müssen wir uns denn so viel streiten? Müssen wir denn jetzt immer die Reizthemen nach außen tragen? Tim ist doch jetzt auch mal gut, wir wissen das doch jetzt, dass du queere Kirche machst, aber wir müssen uns doch auch mal als Christen auch zusammenreißen und nicht nur immer über Sachen streiten, so. Und was mich an solchen, an diesem Einheitsgedanken, der da immer hingesetzt wird, ärgert, enorm ärgert, ist, das ist so, wie wenn eine Gruppe Fußball spielt und dann kommt jemand hin und jeder weiß, der Jakob ist halt ein richtig beschissener Fußballspieler. Und dann muss einer vor dem hingehen und sagen so, du Jakob, der Einheit willen, also alle wollen hier Fußball spielen, so. Und wenn du jetzt hinkommst mit dem, was du an Fußball spielen kannst, das ist jetzt leider nicht so gut und das würde jetzt alle anderen verärgern und dann würden wir auseinanderbrechen und deswegen wäre das irgendwie auch cool von dir, wenn du das einsiehst und nicht weiter fragst, ob du dabei sein könntest, sondern du könntest ja auch andere Aufgaben übernehmen, wie uns zujubeln oder wenn der Ball zu weit wegfliegt, den zurückwerfen, so, das heißt also der Einheit willen, so, reg dich bitte und sag auch bitte nicht, dass das ungerecht ist, ne, also die Einheit einzufordern und zu sagen, es reicht jetzt mal damit, kann man ja nur aus einer super privilegierten Situation heraus machen, die ja sagt, ich habe keinen Nachteil davon, dass dein Thema nicht angesprochen wird, weißt du, so, aber das kann ich ja nur machen, wenn mich dieses Thema nicht berührt, Also, wenn es mir ja egal, wenn ich es nicht brauche.
Das ist so. Diese Sehnsucht nach Ruhe natürlich. Also, wir leben gerade auch in so einer Krisenzeit. Also, ich glaube, es ist dieses so, jetzt muss ich mich hier mit irgendwas Neuem befassen. Also, das ist, glaube ich, auch oft, was da mitschwingt. So, man möchte es doch irgendwie kuschelig und nichts Neues. Ja, aber es sind verschiedene. Es ist eben auch diese privilegierte Lage. Also, dass man irgendwie doch das Gefühl hat, man müsste was abgehen. Und es geht natürlich auch, wie oft, geht es natürlich auch um Macht. Also das steckt ja auch oft da drin, dass ich glaube, da steckt auch manchmal die Angst, dass irgendwer zu viel Macht bekommen könnte und die eigenen Privilegien dadurch natürlich in Gefahr sind.
Ja, ich meine, das heißt ja auch zu sagen, naja, könntest du dich bitte selber mit deinen Identitätsproblemen beschäftigen, wer du bist, so, und mich bitte nicht auch damit belasten, weil dann müsste ich mir ja selber mal Gedanken machen mit dem, was ich bin und wie die Welt ist und dass sie vielleicht gar nicht so glatt ist, wie ich sie mir das vorstelle und so einfach und schwarz und weiß, wie ich mir das vorstelle. Das irritiert mich, das möchte ich nicht, also könntest du bitte einfach damit aufhören.
Ja, genau, und das bedeutet ja auch, also ein Outing bedeutet ja auch immer Ehrlichkeit, also ehrlich zu sich zu sein, ehrlich zu anderen zu sein. Da ist ja auch manchmal die Frage, in einer heterosexuellen Beziehung oder in einer normativen Beziehung, wie ehrlich sind die denn? Also wie ehrlich ist man zu sich selbst, wie ehrlich ist man zu anderen? Und das Spiel gilt natürlich genauso auch für queere Themen immer wieder. Das ist ja ein Prozess. Man muss also in den Spiegel gucken können und sich zu fragen, wer bin ich? Das muss man immer wieder machen. Das macht man nicht einmal und dann ist das bis zum Lebensende geschehen. Und genau, deswegen stellt es natürlich auch Sachen in Frage und heterosexuelle Beziehungen haben ja auch viele Probleme, vor denen sie stehen. Die werden halt oft nur nicht so öffentlich angesprochen. Also ich meine, Seitensprünge etc. gibt es ja zu Genüge. Ich glaube, jede zweite Beziehung ist davon betroffen. Aber es wird halt nicht drüber gesprochen. Es wird nicht offen gemacht. Und dann bleibt es halt, genau, und das ist ja oft die, so ehrlich zu sein, mit Dingen ehrlich offen umzugehen, ist halt oft ein Problem.
Ich meine, in einen Satz, den ich gerne immer wieder zitiere, ist ja Gaudium et Spes, das ist die Pastoralkonstitution der katholischen Kirche. Also die Art und Weise, wie eigentlich die katholische Kirche ihr Verhältnis zu der Welt beschreibt. Und da heißt es im ersten Satz, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Jesu Christi. Und dann das Wichtige, und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen sein Widerhall fände. Und ich finde das auch nochmal, sich klar zu machen, welche Kirche sind wir denn, wenn wir es nicht schaffen, dass Sachen, die Menschen bewegen, nicht auch Raum innerhalb der Kirche bekommen? Also wir bauen ja einen heiligen Club in dem Sinne, dass wir sagen, wir versuchen hier schon so gut es geht perfekt zu sein und wir schaffen das aber nicht dadurch, dass wir irgendwie immer mehr an die Wahrheit heranrücken oder immer mehr irgendwie erkennen, wie wir Menschen diese Welt zu einer guten Welt gestalten, sondern wir machen es dadurch, indem wir einfach ignorieren, was imperfekt ist.
Ja, ja.
Also wir
versuchen wir selber göttlich zu werden, im Grunde genommen, also zu perfekten Wesen.
Aber durch Ignoranz, ne? Also dadurch, dass wir einfach ausblenden, was nicht so
ist. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass die Menschen, die sich oft so als, ich sag's mal, perfekt und göttlich darstellen, meistens auch viele Leichen im Keller haben. Also, dass das dann ja eben alles, was nicht in dieses perfekte Bild wird, versucht wird zu vertuschen oder nicht nach außen zu tragen und diesem Bild gerecht zu werden. Und es lebt sich ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber es lebt sich ja viel einfacher, wenn man eben ehrlich mit den ganzen Themen auch, also es lebt sich einfach viel befreiter, wenn man offen damit umgehen kann. Also ich meine, ich habe mich mit 19 geoutet, dass ich schwul bin, weiß ich, seitdem ich 16 bin, 15. Und es kommt ja auch immer erst dieses innere Coming Out, dass man selber eben sich eingesteht, man ist schwul. Aber davor musste ich ja auch ein Versteckspiel spielen und konnte. Und das müssen ja viele Menschen. Und das übt ja auch einen extremen Druck aus. Und deswegen, da würde ich sagen, setzt auch dieser Begriff queer an. Eigentlich alle Menschen, die solche Versteckspiele zu spielen, sind in der queeren Community willkommen, indem sie etwas nicht zeigen können. Also solange, und selbst wenn es, ich sage immer, solange es niemand anderem schadet, aber selbst wenn es jemand anderen schadet, also wie zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Pädophilie oder so, dann macht es ja auch Sinn, offen damit umgehen zu können, damit einem vielleicht geholfen werden kann oder man eben keinen Schaden, niemandem anders damit schadet. Aber das einfach unter den Teppich zu kehren, ist meiner Meinung nach die völlig falsche Lösung.
Ich glaube, relevant und erleichternd wird ja Sachen erst, wenn man sie auch irgendwie vortragen kann. Das ist ja auch eigentlich Idee von vielen religiösen Praktiken, dass man Sachen vor Gott trägt, ne? Um es jetzt mal in den sakralen Bereich zu machen. Dahinter steckt die Idee, dass man Sachen auch loslassen kann, dass man sie eben öffentlich rausbringt und nicht nur für sich beschäftigt, weil das ist ja auch eine destruktive Schleife. Du hast es am Anfang ja auch gesagt, wenn man sagt, ich wollte ja eigentlich nur normal sein. So, ne? Und ich fühle mich eigentlich in dem, was ich bin, gar nicht anerkannt, obwohl ich weiß, dass ich gut und toll bin, weil ich denke, es gibt eine Vorstellung davon, wie ich zu sein habe. Und unabhängig jetzt von Queerness, ne, schau einfach nur mal in den Bedarf von Therapien rein und auch wie Therapien funktionieren. Die funktionieren ja nicht, indem die sagen, ja super, das gipsen wir jetzt, sondern im Prinzip, indem Leute angehalten werden, eine Ehrlichkeit und Akzeptanz sich selbst gegenüber zu haben und zu merken, was fühlst du eigentlich und warum fühlst du an Punkten was und welche Gefühle dürfen für dich Raum haben und welche unterdrückst du auch und warum denkst du, manche Sachen sind eben nicht so gut und welche Sätze leiten dich eigentlich. Und die ganze Sache ist ja, das ganze Geheimnis davon ist ja auch, dass Sachen erst entscheidbarer werden, wenn sie öffentlich betrachtet werden können. Also erst wenn ich weiß, warum ich so handle, wie ich handle, warum mir bestimmte Dinge wichtig sind, kann ich auch mich dazu verhalten, ob ich das möchte oder nicht, ne? Also ich kann wilder Take, aber nur das ist auch mal ein Zölibat. Ich habe nichts prinzipiell gegen den Zölibat, aber ich glaube, ein Zölibat funktioniert nicht, wenn sich jemand nicht vorher mal ausgiebig Gedanken über seine Sexualität gemacht habe. Und dann meine ich nicht, dass der sich durch die Welt bumsen muss, bevor er ein Zölibat eingeht, aber er muss schon wissen, das ist meine Sexualität, so fühlt sich das an für mich, das hier, so stehe ich. Und wenn ich dieses Wissen weiß und auch nur dann, kann ich eine gefestigte Entscheidung dazu treffen. Und das braucht halt diese Öffentlichkeit. Und so wie man es halt handelt, ist zu sagen so, ja, ja, ist nicht so wichtig, reden wir mal nicht drüber, irgendwie klappt das schon, ne? Oder ich habe mal den dummen Spruch gehört, dass Essen der Sex der Priester ist, wo ich mir denke, so, das ist ja eine wahnsinnig leibfeindliche Einstellung, ne? Also fress dich halt dick da, als Coping-Strategie für ein menschliches Grundbedürfnis, so, ne? Also ich glaube, so dieses einen Raum haben, einen ehrlichen Raum haben für sich oder auch, dass man ehrlich von anderen gesehen werden kann und sich nicht schämen muss dafür, wie man ist, egal in welchen Kontexten man ist, das ist etwas, was unabhängig von Queerness, Kirche voll gut könnte, was Kirche in der Praxis oft macht, was aber im Gesamtkonstruktion vom System Kirche oft wenig als Potenzial gesehen wird. Ich will es so formulieren.
Ja, wobei ich merke schon, also wenn ich jetzt in Gemeinden gucke, es gibt auch schon viel so Uniformes, ne? Also auch wenn die Kirche oft, also ich spreche jetzt für die evangelische Kirche, wenn die sagt, wir sind so vielfältig etc., so vielfältig ist man gar nicht. Also ich war in mehreren Gemeinden, auch bevor ich in der Gemeinde jetzt angekommen bin, in der ich aktuell bin. Und es gibt auch sehr viel Ähnliches und sehr vieles, was sehr gleich aussieht. Aber alle denken immer, sie wären so anders und unterschiedlich. Und
wir haben eine Milieuverengung, ne?
Ja, ja.
Also das ist ja etwas, worüber wir jetzt gar nicht spekulieren müssen. Das ist ja hinlänglich bekannt.
Ja, und wir haben auch eine Milieuverengung natürlich bei der queeren Kirche. Aber wir versuchen nicht, das Milieu, was schon da ist, anzusprechen. Und wir erreichen ja auch,
wieder,
mit der queeren Kirche sind wir auch verengt. Also das ist natürlich, wir sind auch nicht offen für alle, das ist klar. Und wir haben auch Menschen, denen wir, die uns Sorgen machen, also die, wo, also wenn ich jetzt auf christlich-fundamentalistische Kreise gucke, dann sehen wir uns natürlich auch als queere Kirche schon bedroht, weil die Sicherheit unseres Ortes oder unserer Zusammenkunft eben gefährden.
Und das meine ich aber wieder, man muss die Sachen in die Öffentlichkeit bringen, damit man sie betrachten kann. Also man muss quasi auch ein Gefühl für sich als Organisation haben und sagen, für wen sind wir offen und für wen sind wir nicht offen. Und wenn man sich halt anlügt und zu sagen, wir sind ja für alle offen und man ignoriert einfach das Unperfekte weg, also das aus der eigenen Perspektive Unperfekte, bringt es ja gar nicht so viel. Es ist ja eine viel ehrlichere Haltung zu sagen, hey, wir sind da und dafür da. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, die war in TC. Und die hat auch gesagt, ja, es war jetzt irgendwie nicht so die gleiche Erfahrung wie als Jugendliche, weil die war als Leitungsperson da. Und ich denke, ja, wie geil schafft es TC zum Beispiel, diesen Ort so unangenehm wie möglich für erwachsene Menschen zu machen. Und dadurch ist der seit mehreren Jahrzehnten ein Ort, wo Jugendliche sich wohlfühlen. Und dieser Ort muss unbequem für erwachsene Menschen sein, ne? Damit eben nicht die Leute, keine Ahnung, meine Generation, die da in der Abi-Zeit hing war, die sagt, oh, das ist aber toll, jetzt fahre ich da jedes Jahr hin. Ja, dann hätten wir halt jetzt einfach einen großen Bunch von Leuten, die halt Mitte 30, Mitte 40 sind, die in TC herumlungern, ne? Was ist, wir wissen ja alle, ab dem Moment, wo die Eltern auf eine Social-Media-Plattform kommen, ist die Social-Media-Plattform für die Jugendlichen tot. Und genau das Gleiche passiert da auch. Also ich glaube, so dieses Wissen darüber, diese Ehrlichkeit einem gegenüber, wer bin ich eigentlich und was bedeutet das in Konsequenz und das, was bedeutet es auch mit, wie wirke ich auf andere und wen schrecke ich damit vielleicht ab und wen kann ich damit auch zum Beispiel integrieren, der sich gerade deswegen auch gesehen fühlt, ne? Der sich gerade deswegen, wenn man jetzt die, eure queere Kirche nominiert, dadurch, dass sie so eine schillerndes Queerness hat und so ein glitzerndes und leuchtendes und Regenbogen ist prominent und schwarzer Hintergrund und Neon, ne, so Clubszene Parallelen zieht, so, damit fühlen sich ja auch gewisse Teile der queeren Szene ja vor allem den gesehen, während sich andere vielleicht dadurch nicht gesehen werden. Aber das muss man halt wissen, dass man das macht, ne?
Ja,
so.
Ja, und da denke ich auch mal, für die, die da nicht gesehen werden, ne, vielleicht noch als die, für die gibt's ja auch Orte. Also es ist ja nicht so, als wenn, manchmal auch nicht, da muss man diesen Ort noch schaffen, aber es ist ja nicht so, es ist ja dann eher, dass andere da drauf gucken und da vielleicht auch dazugehören wollen oder so. Aber die sind natürlich auch willkommen, aber es ist, ja, ich frage mich manchmal, warum Menschen diese Orte bekämpfen, warum die Sachen nicht nebeneinander stehen können und man eben einfach Brücken zwischen diesen Orten baut. Damit sie nicht als, also damit es auch nicht irgendwelche Bubbles entstehen, wo komische Sachen passieren. Also vor allem, ich würde sagen, was komisch ist, wenn man sich eben mit Hass gegen andere friedliche Gruppen verbündet. Aber solange man sich nicht bekämpft oder so, finde ich, ist es eben wichtig, Brücken zwischen diesen Inseln zu bauen, aber sie auch als eigenständige Orte stehen zu lassen und nicht zu bekämpfen.
Ja, und ich glaube, da triggert es halt auch ganz oft an, dass man sich auf einmal mit sich selber beschäftigen muss.
Ja, ja.
Also so viele Sachen. Also man kann es nur aus der Weite machen, aber es ist ja auch kein abwegiges Phänomen, dass man zum Beispiel nie sich selber abwertet, sondern niemand anderen, ne? Also wenn mir jemand was Blödes sagt oder wenn mir jemand was sagt, dann sage ich ja nicht, oh, der hat recht, sondern ich diskreditiere meistens und sage, ja, aber der hat ja keine Ahnung von meinem Gebiet oder so. Oder auch der Faktor, dass wenn irgendwie die eine Gemeinde einen Jugendreferenten einstellt, die nächste Gemeinde sagt, oh, die nehmen uns die Jugendlichen weg, dann stellen wir schnell auch nochmal einen Jugendreferenten ein. Also irgendwie so Neid. Also es gibt so viele Faktoren, die irgendwie dieses, wie man Rheinland eigentlich sagen würde, leben und leben lassen, ne, eben manchen Menschen schwerfällt, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass es etwas von ihnen wegnimmt. So.
Ja, und dann sich vielleicht doch auch wieder als ein bisschen mehr als eine Kirche verstehen, weil ich erlebe auch ganz oft so bei manchen dann den Druck, ja, wir müssen jetzt ja überall queere Kirchen gründen. Und das haben wir auch am Anfang, aber vielleicht funktioniert das auch gerade gut in Köln, weil zum Beispiel auch die Community oder so, die kommen, also Menschen kommen, ich bin selber früher von Bonn nach Köln gefahren, weil ich wusste, hier spielt das Leben. Und in Bonn gibt's halt keine Szene. Und so kommen ja auch Leute jetzt für die queere Kirche, kommen auch zum Teil aus Essen, Dortmund, aus dem ganzen Rheinland hier hingefahren, auch zu den Gottesdiensten, aber weil die sowieso hier hinkommen, weil die Community hier ist. Und dann habe ich aber manchmal Gemeinden von aus dem ländlichen Bereich, vielleicht sogar jetzt aus Trier oder was weiß ich, die dann fragen, ja, sollen wir jetzt bei uns auch eine queere Kirche machen? Da würde ich prinzipiell erstmal sagen, nicht nein, aber es ist die Frage, ob es so funktionieren würde. Also da muss man halt auch erstmal gucken, wenn sich genug Leute finden. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Gemeinde aus einem sehr ländlichen Gebiet, die hatten mich als Referenten angefragt und hatten dann gefragt, ja, sollen wir eben auch irgendwie sowas wie queere Kirche bei uns machen? Es hat sich aber rausgestellt, es gibt keine queeren Menschen in diesem Ort oder die kannten keinen, die waren selber, wenn überhaupt, Eltern von queeren Personen und die leben halt in Köln. Also es war, weil die meisten halt wegziehen vom Land. Und das ist zwar aber auch gucken, was sind denn die Strukturen, was ist denn gegeben, wie verhalten sich denn Menschen natürlich? Und deswegen funktioniert die queere Kirche vielleicht auch nicht überall. Natürlich kann man aber an jedem Ort dafür sorgen, dass queere Menschen sich sicher fühlen können. Und daran kann man schon arbeiten, auch auf dem Land. Aber man muss nicht über eine queere Kirche gründen.
Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, einfach mit den Karten zu spielen, die man auf der Hand hat, gell? Also zu gucken, was kann ich, wo bin ich gerade, in welchen Punkten und sich nicht zu verstecken oder klein zu machen und zu sagen, ich muss hier irgendein Bild erfüllen, was dran ist, sondern eher zu sagen, so, ich, die Charismen, die ich habe, können vielleicht auch genau die Wachstumschancen sein, die es gibt, so, weil, also ich sag das ja auch, ich sage ich immer wieder so, ey, wenn euer System so erfolgreich wäre und die Art und Weise, was ihr anbietet, so erfolgreich ist, dann würde ich das ja auch einfach nachmachen. Aber das ist ja faktisch in der Gesamtheit nicht so. Also es ist ja nicht so, dass Territorialgemeinden wachsen. Und warum kommt man auf die Idee, dass das Erfolgsrezept ist, das einfach genau so weiterzumachen? Das widerspricht sich eigentlich, ne? Weil was wir machen, ist ja das Nichtwachstum weitermachen. So. Von daher, ich glaube, kann ich nur Leute ermutigen, einfach zu gucken, welche Karten man auf der Hand hat, wer ist in meiner Umgebung, mit wem kann ich arbeiten, worauf habe ich auch Bock, was macht mir Spaß und so, und in welchen Stellen kann ich halt Raum geben.
Ja, und was ich auch immer erlebe, ist natürlich, wenn wir, ich glaube, es würde ich jetzt mal so behaupten, bei uns läuft es ganz gut. Und dann merke ich aber auch, wenn was gut läuft, dann beginnen natürlich schon auch immer so Machtkämpfe in Kirche. Also genau das. Und dann ist auch die Frage, also ja, dann werden wir auch immer in so bestimmte Ecken geschoben. Ja, das ist dann eben der Erprobungsraum. Und der läuft ja eh, also das ist ja das Typische, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich ja auch hier schon im Podcast oder so von Erprobungsräumen. Ja, dann ist es ja ein Projekt. Nach 3 Jahren läuft das ja eh wieder aus und dann ist wieder alles wie vorher. Und das ist auch, war jetzt so eine Frage einer Studie, was ist denn, wenn es funktioniert? Also wenn es gut läuft, wie kommt man aus dieser Projektstruktur raus? Und ja, das ist oft auch in Kirche sehr schwierig, dass eben, ich merke so, an Ressourcen zu kommen. Also zu sagen so, ich habe das Gefühl, so sehr alte Strukturen horten die Ressourcen halt sehr bei sich. Und wenn man dann eben sagt, hier läuft was erfolgreich und wir könnten, das wäre noch ausbaubar und wir könnten noch viel mehr machen, dann sind halt andere Strukturen nicht bereit, auch etwas von sich abzugeben und Strukturen vielleicht auch aufzugeben.
Ja, und ich meine, letztendlich ist halt Territorialgemeinde aktuell überbezahlt.
Ja, also ich habe auch mal in einem anderen Interview, habe ich mal als Beispiel genannt, ich nenne jetzt nicht die Gemeinde, aber da wurden 90.000 Euro gesammelt für neue Kirchenglocken. Und die alten Kirchenglocken haben noch sehr gut funktioniert. Und das wurde aber auch mit Kirchenmitteln und so unterstützt. Und ich habe immer gesagt, ja, gib mir 90.000 Euro und ich läute euch die Glocken im Internet. Also ja, ich denke schon manchmal, mit mehr Geld wäre bestimmt auch mehr machbar. Andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil und es ist auch ein Geist, dass man vielleicht manchmal auch ohne viel Geld auch anders arbeitet und anders denkt. Also es ist, ich weiß nicht, vielleicht ruht man sich auch mehr aus, wenn man...
Aber wir wissen ja, wie sich Kirchenzugehörigkeit entwickelt und Kirchenzugehörigkeit und Mitgliedschaft hat maßgeblichen Einfluss auf zukünftige Finanzierung von Kirche. Und ich möchte mich auch nochmal stark machen, jede unnütze Orgelsanierung, jede unnütze Kirchraumsanierung nimmt Kredit an Christinnen in Deutschland in Zukunft. So, ihr nehmt das Geld halt weg, was man bräuchte, um Transformationsprozesse anzustreben. Und ich habe von einer Gemeinde erfahren, die hat nochmal das Kirchengebäude, weil man einfach nicht den Leuten vor Ort sagen will, es ist einfach hier over, es ist vorbei. So, und dann hat man lieber nochmal gesagt, rein theoretisch sterben sie halt in 20 Jahren weg, dann warten wir jetzt nochmal die 20 Jahre und sanieren nochmal. Und dann bricht sich keiner auf, bevor sie jetzt wegbrechen und dann passt es. Aber ehrlich gesagt, ey, man nimmt sich Kredit an der Zukunft. Und das finde ich ehrlich gesagt im Sinne von Generationengerechtigkeit auch nicht so
in Ordnung. Das ist auch immer so, das ist bei mir auch immer so ein Ding. Ich denke, bei allen Sachen, die ich immer gemacht habe, habe ich gesagt, lass es uns erstmal ausprobieren und erreichen wir damit wirklich Menschen. Und dann haben wir erst Ressourcen dafür. Also manchmal braucht man ein bisschen Vorschuss. Aber viele Dinge kosten ja auch gar nicht so viel Geld. Also ich nehme ja zum Beispiel die Partys. Wir wollten, dass die Partys richtig professionell wie eine Party werden. Wir haben angefangen, das Equipment uns erstmal dafür zu leihen, bevor wir es anschaffen. Und mittlerweile haben wir das Equipment auch angeschafft für die Partys. Aber wir haben das erstmal, wir mussten erstmal sehen, funktioniert das denn auch? Und ich erlebe es ganz oft, dass Menschen, manchmal hat das auch eine Berechtigung, aber dass Menschen erst ein super teures Equipment anschaffen, das ist so ein bisschen wie mit dem Laufen gehen. Wenn man sich erstmal eine mega Laufoutfit anschafft oder das teuerste Fahrrad, was es auf dem Markt gibt und dann in der Hoffnung, dass wenn man das hat, dann fährt man damit Fahrrad oder dann wird man schon laufen gehen. Und meistens, also ich kenne es halt auch von vielen Leuten, dass die Sachen ja dann in der Ecke rumliegen. Und ich würde ja immer eher andersrum starten. Vielleicht erstmal in den alten Sachen laufen gehen. Und wenn man dann merkt, ich laufe jetzt seit einem Jahr schon sehr gut und professionell, kann ich mir dann auch das Equipment dafür anschaffen.
Manchmal ist das ja schon Befriedigung genug, das einfach gekauft zu haben. Ich kenne das auch. Ich habe jede Fitness-App der Welt.
Ja, ja. Ich kenne das bei mir auch, auf jeden Fall. Ich erzähle hier aus eigener Erfahrung. Nein, aber Trotzdem denke ich, bei so großen Projekten und wenn man dann sowas wie eine Kirche hat, manchmal ist das sinnvoll, also würde ich auch sagen, zu investieren und was reinzustecken, aber nicht, ich sag mal, wahllos Räume sanieren, wo du gerade bei dem Thema warst und dann darauf hoffen, dass die dann voll werden, die Räume, indem man sie saniert hat. Das funktioniert, glaube ich, so rum nicht, sondern man kann erstmal versuchen, mit dem, was man hat, was du ja auch gerade schon gesagt hast, einfach mit den Karten, die man hat, zu spielen und das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn man dann merkt, man stößt an seine Grenzen, da muss man halt den Joker ziehen und oder vielleicht nach Karten nachziehen oder Karten kaufen.
Ist alles möglich, Tim. Bevor du die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast magst und unser Netzwerk magst, Ruach jetzt, und das unterstützen möchtest, dann kannst du das tun unter ruach.jetzt/plus oder steadyhq.com/windhauch. Kannst du die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen. Damit unterstützt du die Netzwerksarbeit und ganz aktiv auch diesen Podcast, auch einen Podcast wie Sekta oder Schöner Glauben. Wir geben uns große Mühe, eine Infrastruktur zu schaffen für eine Kirche der Zukunft. Ansonsten empfehle diesen Podcast gerne weiter, verteile ihn in deiner Gemeinde, den Leuten, die das vielleicht mal hören sollten aus deiner Perspektive und bewerte uns sehr gerne gut auf den Plattformen, auf denen du es gerade hörst. All das hilft uns auch, diesen Podcast weiterhin zu betreiben. Tim, deine letzte Frage, wie bei allen, ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss kurz darüber nachdenken. Ich wünsche mir natürlich eine große Offenheit von Kirche und ich wünsche mir gerade, ich spreche da jetzt sehr für die evangelische und die Landeskirchen, dass wir radikal von den Menschen her denken und mit den Menschen denken und weniger über Immobilien nachdenken oder unsere Ressourcen, sondern wirklich damit uns als Gemeinschaft, als Menschengemeinschaft verstehen und nicht als Immobiliengesellschaft, Ressourcenverwaltung. Und das ist die Kirche, die ich sehe, wo eine Kirche, wo Gemeinschaft untereinander entsteht und da durch die Gemeinschaft untereinander eben auch mit Gott. Das ist, glaube ich, so mein Traum.
Tim, vielen, vielen Dank, dass du da warst und einen ausgiebigen Blick in den Bereich von queere Kirche, Queerness und Christentum und deine Arbeit gegeben hast. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch für die Einladung.
Sehr gerne und vielleicht hören wir es nochmal wieder, wenn du was Gutes zu berichten hast, oder? Meld dich gerne. Mach's gut. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.